HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kardinal Wölki soll weitermachen. Papst zieht keine Konsequenzen aus dem Vertrauensverlust bei den Gläubigen. Gebremst reformwillig die Deutsche Katholische Bischofskonferenz tagte. Und unser Gespräch von der Pflicht zur Freiheit, wie der epochale Umbruch des Bewusstseins die Kirchen heute herausfordert. Papst Franziskus schickt den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki in eine mehrmonatige Auszeit. Zugleich belässt er den umstrittenen Kirchenmann im Amt. Begründet wurde der Schritt mit der Vertrauenskrise im Erzbistum Köln und die Zitat großen Fehler Wölkis in der Kommunikation seiner Missbrauchsaufarbeitung. Bis zu seiner vorgesehenen Rückkehr in der Fastenzeit des kommenden Jahres soll der Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser die Erzdiözese verwalten und für, wie es heißt, Versöhnung und Erneuerung sorgen. Die beiden durch Pflichtverletzungen belasteten Kölner Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff hat der Papst hingegen, wie zuvor schon, den Hamburger Erzbischof Stefan Hese in ihren Ämtern belassen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, reagierte überaus reserviert auf die Entscheidung des Papstes, Wölki im Amt zu halten. Er nehme Entscheidungen des Heiligen Vaters entgegen und hoffe, dass der Prozess einer Aussöhnung im Erzbischof Köln anlaufen werde. Ob dies innerhalb weniger Monate zu einer grundlegend veränderten Situation führen könne, vermöge er nicht zu beurteilen, so der Limburger Bischof. Die Entscheidung zu Kardinal Wölki erinnere ihn, sagte Georg Betzing weiter, an das römische Vorgehen im Blick auf den einstigen Limburger Bischof Franz-Peter Theberts van Elst. Auch ihm hatte Papst Franziskus im Oktober 2013 eine längere Auszeit gewährt, später hatte er dann aber dessen Rücktritt angenommen. Der Konferenzvorsitzende zeigte sich überzeugt, die Entscheidungen aus Rom werden sehr kontrovers diskutiert werden. Wie ist die Entscheidung des Papstes nun einzuschätzen? Hören Sie dazu einen Kommentar von Christina Züle.
Wir wollen die Namen von Missbrauchsvertuschern nennen und Konsequenzen ziehen. Immer und immer wieder hatte der Kölner Kardinal Wölki das versprochen. Er hätte damit die Speerspitze der Aufklärung in der katholischen Kirche werden können. Doch es kam anders. Jetzt stand er im Garten seiner Bischofsresidenz. Das Wetter war milde, Kameras und Mikros waren auf ihn gerichtet. Doch er verkündete nicht die erfolgreiche Aufklärung, sondern dass er eine Auszeit nehmen werde. Er selbst habe das dem Papst vorgeschlagen, so sagt er. Die Spekulationen, ob es nicht eher eine römische Zwangsansage war, sie verfolgen ihn trotzdem. Wölki habe Fehler gemacht, sagt der Papst, in der Kommunikation mit den Gläubigen. Er habe Vertrauen zerstört. Ja, davon zeugen in Köln nicht nur die vielen Kirchenaustritte. Engagierte Katholiken protestieren seit Monaten. Sie wandern aus ihren Kirchen im Umland bis zum Haus des Bischofs, um klarzumachen, so geht es nicht weiter. Sie wurden gehört. Das ist die gute Nachricht für Katholiken am heutigen Tag. Der Papst hat offenbar ernst genommen, was die päpstlichen Kontrolleure aus Köln berichteten. Die Betroffenen von sexualisierter Gewalt aber fragen empört, es sind also die Fehler in der Kommunikation, für die ein Bischof zumindest eine Runde nachdenken gehen soll? Aber was ist mit den Bischöfen, die tatsächlich Fehler gemacht haben beim Umgang mit Missbrauch, denen Vertuschung vorgeworfen wird, die mindestens kirchliche Gesetze gebrochen haben? Da gibt es einmal mehr ein Weiter-so. Der Bischof, dem 8 Pflichtverletzungen vorgeworfen werden, er geht für eine Zeit nach Afrika. Das ist ein Symbol, aber seinen Job behält er doch. Der Bischof mit einer Pflichtverletzung, er darf einfach weitermachen. Wenn die Kirche so wenig Konsequenzen zieht, wenn es um das Leid von Kindern geht, von Kindern, deren Glaube, deren Seele und deren Körper von Geistlichen zerstört wurden und die von Bischöfen und Weihbischöfen nicht geschützt wurden, dann wird die Vertrauenskrise in der katholischen Kirche nicht gelöst werden.
Kardinal Wölki soll nach einer Auszeit weitermachen. Die Entscheidung des Papstes und die Meinung dazu von Christina Züle vom Westdeutschen Rundfunk. Deutlich verschnupft zeigte sich der Limburger Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, dass er über die Entscheidung des Papstes in der Sache Wölki nicht frühzeitiger informiert worden war. Denn die Ungewissheit und die Spekulationen, wie es mit Wölki weitergeht, hatten ja schon bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in der vergangenen Woche für viel Unruhe gesorgt. Dabei standen eigentlich ganz andere Punkte auf der Tagesordnung. Hermann Diehl war für uns in Fulda dabei.
Vor dem Dom in Fulda demonstrieren unterschiedliche Gruppen, die einen gegen die Kirche generell, andere für grundlegende Reformen. Und auch sonst ist die Kirche in Aufruhr. Bischöfe hatten den Papst gebeten, sie aus dem Amt zu entlassen. Ein Kardinal sprach von der Kirche an einem Todpunkt. Todpunkt will der Limburger Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, nicht sagen.
Wir stehen an einem Scheidepunkt. Das ist uns deutlich.
An einem Scheidepunkt sehen auch verschiedene katholische Verbände ihre Kirche. Die Weichen soll nun der synodale Weg stellen. In der nächsten Woche kommen die etwa 230 Mitglieder zur Vollversammlung zusammen. Agnes Wuckelt vom Bundesvorstand der KfD, der katholischen Frauengemeinschaft, erwartet konkrete Fortschritte. Jetzt.
Also etwa die Leitung von Gemeinden durch Laien, durch Frauen und Männer, etwa die Frage der sogenannten Laienpredigt. Dann gibt es noch vielfältige Möglichkeiten, dass Frauen und Männer in Beratungsgremien dieser Kirche mitwirken und Entscheidungskompetenz erhalten.
Ein erster Schritt in diese Richtung mit Beate Gillis als Generalsekretärin ist zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau Manager der Bischofskonferenz und kein geweihter Mann.
Es ist ein guter Zeitpunkt, um anzufangen, weil einfach jetzt ja mit dem synodalen Weg schon ganz viel auf den Weg gegangen ist. Und da komme ich jetzt hinein und das ist von einer spannende Zeit.
Neu gewählt haben die Bischöfe in Fulda ihre Kommissionen. Geleitet werden diese von einem Bischof. Aber unter den Beratern sind nun fast 40% Frauen. Kleine Schritte, die vielen Unzufriedenen, die vollen Zugang zu allen Ämtern fordern, nicht reichen werden. Wo aber kann sich dann Wesentliches bewegen? Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer stellt eine neue Sexualmoral in Aussicht.
Es kann nicht sein, dass wir von einem Begriff der Sexualität ausgehen, der heute noch fundamental von Augustinus im 5. Jahrhundert geprägt ist. Hier brauchen wir ein neues Denken.
Auch das ein Thema für den synodalen Weg kommende Woche in Frankfurt. Die Gräben laufen da dann durchaus nicht zwischen Bischöfen und Laien. Es war eine Aufgabe der Versammlung in Fulda, Gräben zwischen den Bischöfen zu überbrücken. Ludwig Schick, der Erzbischof von Bamberg.
Also ich sehe, dass auch Brücken gebaut wurden. Das sehe ich auch hier jetzt in der Konferenz. Es gibt offene Aussprachen. Es sind Brücken gebaut. Jetzt ist es aber immer noch die Aufgabe, über die Brücken zu gehen. Also Euphorie habe ich nicht, aber Hoffnung habe ich.
Wie weit diese Hoffnung trägt, wird der synodale Weg in der kommenden Woche zeigen müssen. Wieder und weiter Thema der Konferenz in Fulda, der Umgang mit den Missbrauchsopfern. Hier arbeitet bereits die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen, die UKA. Der liegen aktuell rund 1000 Anträge von Missbrauchsopfern auf Entschädigung vor. Der Missbrauchsbeirat hatte in einem Brief an die Bischöfe das Verfahren kritisiert. Es führe in einigen Fällen zu Retraumatisierungen. Und die Höhe der Leistungen orientiert sich an den Schmerzensgeldtabellen der Gerichte. Auch daran gab es Kritik. An diesem Grundprinzip aber, sagt Bischof Georg Betzing, wollen die Bischöfe festhalten.
Weil hier eine Dynamik in Gang gesetzt wird, die vermutlich in den kommenden Jahren zu erheblichen anderen Summen führen wird.
Im Oktober soll es nun konkrete Gespräche geben, die Bischöfe mit der UKA und mit dem Missbrauchsbeirat.
Gebremst reformwillig, die Deutsche Katholische Bischofskonferenz tagte in Fulda. Hermann Diel hat die Ergebnisse für uns zusammengefasst. In welcher Not, in welcher tiefen Not müssen eigentlich Frauen sein, die nach der Geburt eines eigenen Kindes keinen anderen Ausweg sehen, als das Neugeborene heimlich irgendwo abzugeben? Und zwar dort, wo sie zumindest wissen, dass es gut versorgt wird. Und zwar an einer Babyklappe. In Hessen wurde die erste Babyklappe vor 20 Jahren eingerichtet. Im Herbst 2001. Und zwar am St. Vinzenz Krankenhaus in Hanau. Dort und in Kassel und in Fulda bietet der Sozialdienst katholischer Frauen bis heute verzweifelten jungen Müttern diesen Ausweg in größter Not an. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Eine Treppe führt hinauf zum schicksalhaften Ort. Babyklappe steht in roten Buchstaben über einer in Brusthöhe angebrachten kleinen Tür mit Milchglasscheibe. Jutta Berg deutet auf einen an der Seitenwand montierten Schalter mit einem roten Knopf.
Den muss die abgebende Person drücken, dann öffnet sich das Fenster. Hinter dem Fenster befindet sich direkt ein Wärmebett, was immer 37 Grad hat. Beim Drücken des Knopfes geht in der zentralen Notaufnahme ein Alarm los und dann stehen die Mitarbeiter parat.
Berg ist mit allem, was die Babyklappe des katholischen St. Vinzenz Krankenhauses in Hanau betrifft, bestens vertraut. Die Pflegedirektorin war schon dabei, als es vor 20 Jahren losging, damals noch an einer anderen Stelle. Alltag ist die Aufnahme dieser Babys für Jutta Berg nie geworden.
Das sind in der Regel ganz frisch geborene Kinder. Es gibt Kinder, die sind sehr liebevoll angezogen. Es gibt Kinder, die sind einfach nur fürsorglich in ein dickes Badetuch gewickelt. Wenn wir Glück haben, gibt es was, was wir dem Kind mitgeben können. Ein Schnuller oder vielleicht auch ein Brief.
Betrieben werden die Babyklappen in Hanau, im Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda und im Kasseler Marienkrankenhaus vom Sozialdienst katholischer Frauen in Fulda. 43 Kinder sind in den vergangenen 20 Jahren so in ein Leben ohne leibliche Eltern gestartet. Für Ursula Schmidt, die Vorsitzende des Sozialdienstes in Fulda, sind das 43 gute Gründe, um die Hintertür ins Leben offen zu halten.
Wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Wir sehen sie so als kleinen Baustein in unserer Hilfekette. Das Wichtigste ist, dass das Kind gut überlebt.
Die Kinder kommen schnell in Pflegefamilien und wachsen bei Adoptiveltern auf. Das Konzept ist nicht unumstritten, denn jeder Mensch hat das Recht, seine biologische Abstammung zu kennen. Seit 2014 gibt es für Schwangere in seelischer Not eine gesetzlich geregelte Alternative, die vertrauliche Geburt. Frauen können in einer Klinik entbinden, ohne ihre Identität preisgeben zu müssen. Das habe Babyklappen aber nicht überflüssig gemacht, sagt die Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen in Fulda, Sarah Muth.
Mit dem Schaffen der vertraulichen Geburt haben ja alle gedacht, es gibt dann gar keine Babyklappenabgaben mehr. Die Erfahrung hat bei uns jetzt gezeigt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass nach wie vor Frauen in ausweglosen Situationen angewiesen darauf sind, dass sie ein Kind in eine Babyklappe abgeben können.
Irgendwann wird Jutta Berg im Hanauer St. Vinzenz Krankenhaus zum nächsten Säugling gerufen werden, der im wohltemperierten Bettchen hinter der kleinen Pforte liegt.
Das ist immer nach wie vor, auch nach 20 Jahren, noch ein sehr emotionaler Moment.
20 Jahre Babyklappe, ein umstrittenes Modell, das in Hessen dennoch Leben gerettet hat.
HR Info. Himmel und Erde.
Warum stecken die Kirchen eigentlich in der Krise? Denn nicht nur die katholische Kirche verliert ja Mitglieder, sondern auch die evangelische Kirche, und zwar im etwa gleichen Ausmaß. Welcher Wandel geht da vor sich und warum gelingt es den Kirchen nicht, darauf adäquat zu reagieren? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, darauf konstruktiv zu reagieren? Darüber haben mein Kollege Lothar Bauer-Ochse und ich mit dem Bochumer katholischen Pastoraltheologen Matthias Sellmann gesprochen. Er ist Professor an der Universität Bochum und gehört zu den innovativen Köpfen in der deutschen Kirchenlandschaft. Er beschreibt einige Anforderungen an eine Kirche, die kulturell wieder Anschluss findet an die Zeit. Hören Sie unser ausführliches Gespräch mit Professor Sellmann.
Ja, ich freue mich, dass Sie die aktuellen Reformprozesse in einen größeren Horizont eingliedern, weil da gehören Sie auch hin. Und nur so sind Sie, glaube ich, auch von Ihrer Energie, aber auch von Ihrer Wichtigkeit her verständlich. So wie alle großen Organisationen und Institutionen haben wir einen ganz großen epochalen kulturellen Wechsel in den liberalen Gesellschaften, speziell in Nordamerika, Westeuropa. Und das ist der Wechsel in die Selbstbestimmung, also in die Idee und auch in die Faszination eines selbstbestimmten Lebens, eines selbstbestimmten Freizeitlebens, eines selbstbestimmten Arbeitslebens, eines selbstbestimmten sexuellen Lebens und eben auch, und das ist für die Kirchen jetzt zentral, in ein selbstbestimmtes religiöses Leben. Und man kann sagen, dass die Kirchen darauf nicht eingestellt sind. Die Erschütterungen, die wir miteinander in den Reformprozessen zu ertragen haben, die haben ihren großen Nachhall eigentlich darin, dass wir diesen Wechsel von Pflichtreligiosität in Freiheitsreligiosität erst anfangen zu lernen und uns auch als Kirche erst anfanghaft darauf einstellen.
Herr Sellmann, Sie haben gerade die Stichworte schon genannt, von der Pflicht eigentlich zur Freiheit, und Sie haben auch schon von Energie gesprochen. Was steckt denn so an geistiger Kraft, an geistiger Dynamik hinter diesem Umbruch?
Ja, in der Idee der freiheitlichen Selbstbestimmung oder des religiösen Eigensinns steckt dieselbe Faszination, die wir eben auch in allgemein mit dem Begriff der Selbstbestimmung verbinden. Also keiner von uns würde ja auch in eine Staatsform wechseln wollen, in der es nicht selbstbestimmt zugeht. Wir würden auch nicht in eine Arbeit einstimmen, die nur von uns stumpfes Reagieren und stumpfes Gehorchen verlangt. Und so ist es eben auch im religiösen Bereich, dass der religiöse Bereich eine unglaubliche Kraft hat und eine unglaubliche Inspirationschance auch für moderne und postmoderne Gesellschaften ist. Das ist sozusagen die Habenseite auch dieses Wechsels in die Freiheit. Und das lässt sich an vielen Dingen zeigen. Wir diskutieren das in der politischen Philosophie, dass wir immer merken, dass das gerade postmoderne und differenzierte, diverse Gesellschaftsgestaltungen brauchen Bindungsfähigkeit von Menschen, brauchen Loyalität, brauchen so eine grundlegende globale Solidarität. Das ist ein Motivationsgrund, den wir heute brauchen, um unserer Zeit auf Höhe zu begegnen. Und Religionen sind in der Lage, solche Motivationen, solche Bindungen zu schaffen, zu begründen und auch ihnen Rituale und Symbole zu geben, damit man sie auch leben kann. Das ist eine Sache, in der Religionen gefordert sind. Eine zweite will ich noch nennen. Der ganze Bereich der Gerechtigkeit, der Bereich des Ausgleichs, des Kümmerns um die Armen, um die Benachteiligten. Ein riesiger Impuls, speziell des Christseins, sich um den anderen zu kümmern. Und das ist genauso wichtig und genauso aktuell und keineswegs irgendwie abgelegt oder unnütz. Und moderne Gesellschaften sind gut beraten, sich diese Kraft der Religionen und speziell auch des Christseins zu bewahren.
Im Moment ist das Phänomen aber, dass Kirche vor allen Dingen mit dieser Krisensituation identifiziert wird. Sie haben gerade den Umbruch beschrieben, der auch dahinter steht. Wo kollidiert denn sozusagen diese neuzeitliche Dynamik vom selbstbestimmten Leben mit dem, was in der Kirche Realität ist? Wie zeigt sich das?
Ja, es zeigt sich vielleicht doch am stärksten darin, welches Image die Kirche hat. Und das meine ich jetzt nicht billig oder oberflächlich, aber man muss ja doch unsere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die Bürgerinnen und Bürger, die haben ja auch einen Kopf auf dem Hals und die haben auch ein klares Orientierungsvermögen und die empfinden Kirche als eine Erlaubnisorganisation. Also die sagen, wer in die Kirche kommt, der gibt seine Individualität ab. Sie sagen, dort wird eigentlich nur regiert, dort wird nach Gehorsam sozusagen organisiert, dort ist es lahm, dort werden die Kreativen, die Leistungsbewussten aussortiert, dort gilt das Alte mehr als das Neue und so weiter. Das ist das Image und das als jemand, der in der Kirche ist, würde ich sagen, das stimmt oft überhaupt nicht, aber wir sind natürlich gut beraten, das ernst zu nehmen und zu sagen, woher kommen diese Bilder? Und diese Bilder haben natürlich auch ein Recht. Zum Beispiel, wenn Sie die Sprache, nur die Sprache des Kirchenrechts oder die Sprache des Weltkatechismus, die ist so fremdartig und die ist auch so irritierend, dass man schon verstehen kann, dass Menschen, die sich nicht so intensiv damit befassen, davon abgestoßen sind und eben diese Idee der Selbstbestimmung darin überhaupt nicht wiederfinden können.
Sie haben eben schon gesagt, Herr Professor Sellmann, dieser Umbruch von der Pflicht mehr zu dem selbstbestimmten Leben, der ist eigentlich in den Kirchen noch gar nicht so richtig angekommen oder noch nicht so richtig wahrgenommen worden. Wie kommen Sie darauf?
Ich erzähle ein Beispiel meiner Meinung, also um auch direkt sozusagen, was das konkret heißen kann. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir uns in der Organisation von Kirche viel stärker Qualitätsgesichtspunkte geben sollten. Also was ist die Qualität eines Gottesdienstes? Was ist die Qualität einer Erstkommunionvorbereitung? Was ist die Qualität einer Priesterausbildung? Das haben wir nirgendwo wirklich mal standardisiert oder richtig reflektiert. Und wenn Sie das im theologischen oder kirchlichen Bereich vortragen, dann fühlen die Leute sich entwertet. Dann sagen die, man kann pastorale Arbeit, seelsorgliche Arbeit nicht mit Qualitätsgesichtspunkten bemessen. Es ist sozusagen falsch, einen Gottesdienst auch nach der Frage zu beurteilen, wie viel Mobilisierungskraft von ihm ausgeht. Und das sind so Sachen, von denen ich sagen würde, da brauchen wir auch eine neue Kultur von Kirche, eine Dienstleistungskultur nenne ich das, die stärker an das andockt, was Menschen auch sonst im nichtkirchlichen Bereich gewohnt sind. Also die gehen ja auch in Sportverein oder ins Theater oder auch in ihrer Arbeit, werden sie dauernd nach Qualitätsgesichtspunkten beurteilt und müssen sich auch nach Qualitätsgesichtspunkten verbessern. Das scheint irgendwie in Kirche nicht opportun zu sein. Und
aber Herr Sellmann, blicken wir mal auf den Gottesdienst. Was wäre denn die Qualität eines Gottesdienstes oder woran bemisst sie sich? Bemisst sie sich an Zahlen, ob viele Menschen kommen?
Also ich würde jetzt nicht zu schnell aufgeben, den Ehrgeiz zu haben, eine katholische Messe oder einen Wortgottesdienst so kulturell wichtig zu finden, dass er konkurrieren kann, auch mit Theater, Kino oder was es immer da alles so gibt. Und die Qualität würde sich daran bemessen, wie gut vorbereitet ist das, wie ist die Aufenthaltsqualität in der Kirche, wie ist die Zugänglichkeit zur Kirche, wie ist die Öffentlichkeitsarbeit über diesen Gottesdienst, also können die Menschen überhaupt wissen, dass da eine sehr gute Feier stattfindet, wie ist die Ansprache der Leute, wie ist die auch die theologische, die intellektuelle, aber auch die musikalische Qualität. All das würde ich als wichtige Punkte finden, ohne jetzt in so eine, ich meine damit jetzt auch nicht so eine technische Optimierung eines religiösen Geschehens, das meine ich jetzt auch nicht, sondern einfach nur ein Eingehen darauf, dass die Menschen solche Erwartungen haben und meiner Meinung nach eben auch zu Recht.
Also wenn man, die Kirche muss sich verändern, weil sie in einer Umbruchssituation sich vorfindet, aber Sie sagen, sie kann auch Schätze neu erschließen. Was das konkret bedeutet, haben Sie an einem Beispiel mal auch demonstriert. Sie haben während der Gamescom-Messe in Köln, das ist eine Messe für Computerspiele, im Kölner Dom eine Lichtinstallation gemacht und Sie haben den Dom beduftet. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, also das war wirklich eine der schönsten so Once-in-Your-Life-Situation, wie man so schön sagt. Das war ganz großartig. Wir durften die große Kathedrale des Kölner Doms, durften wir multisensual, durften wir dort die Kraftlinien des Domes, durften wir neu für junge Leute erschließbar machen. Da kamen wir mit dem Künstlerduo Marius Stelzer, Rupert König und anderen, konnten wir da die gotischen Linien des Domes über Musik verstärken. Wir konnten die Tiefe des Raumes über Licht verstärken. Und wir konnten die heilige Atmosphäre des Domes über einen neuen Duft verstärken, also die Atmosphärik dieses Gebäudes. Sacred Smoke hieß das. Das war die erste kathedrale Raumbeduftung. Und das war eine neue Komposition auf der Idee von Weihrauch, aber mit neuen, frischen Geschmacks- und Duftnoten, die mein Kollege Hans Hatt, der ist Riechforscher hier an der Ruhr-Uni in Bochum, kreiert hat. Und tatsächlich das Eindrücklichste war, was wir in der Evaluation dieser drei Nächte von den Menschen erfahren haben. Die haben gesagt, dieser Duft, diese Tatsache, dass eine Kirche anders riechen kann und uns dadurch sozusagen uns selbst auch anders fühlen lässt, und Spiritualität auch über die Nase erschließen lässt, das war für viele sehr, sehr neu und sehr eindrücklich.
Das heißt, Sie haben auch Publikum angesprochen dabei.
Ja, das ging sogar so weit, wenn ich das kurz erzählen darf. Da waren 50.000 Menschen, die haben zum Teil 2,5 Stunden angestanden, um in die Kirche zu kommen. Das muss man sich mal überlegen. Also sie wollten unbedingt da rein, aber es war zu voll. Ist jetzt auch nicht so häufig, dass wir dieses Erlebnis haben. Und da gab es einen Moment in der zweiten Nacht, da war ein bisschen Ärger und Unruhe und so weiter. Und dann sind unsere Volunteers mit so Duftkarten auf den Domhof gelaufen und haben diese Duftkarten verteilt. Und dieser Duft hat auch so eine neurologische Wirkung der Beruhigung, der sozialen Sympathie. Man wird durch diesen Duft freundlicher zu seinem Mitmenschen. Und die Polizei, der offizielle Polizeibericht, hat später gesagt, dass es für sie sehr erstaunlich war, dass ab dem Moment, wo dieser Duft irgendwie mit den Volunteers da war, dass sich die Lage beruhigt hat. Die Leute waren ruhiger, haben wieder da gestanden und sich gefreut, dass sie in den Dom kamen. Das heißt, das hat nicht nur eine spirituelle Dimension, sondern durchaus auch eine, wie wir das auch aus Beduftungen von Rathäusern oder auch von Kaufhäusern und so weiter kennen. Das hat immer auch eine Idee der mentalen Führung, die wir da so haben.
Wie fügt sich das ein, Herr Professor Sellmann, das ist ja jetzt ein außerordentliches Event, was Sie da beschreiben. Wie fügt sich das denn ein in Ihr Konzept einer Vermittlung geistlicher Klugheit als Lebenskompetenz?
Ja, es greift eigentlich zwei Punkte auf, die wir jetzt in unserem Gespräch schon angetippt haben. Das erste ist, dass mir einfach ein Herzensanliegen ist, dass wir dieses große Lebensklugheitswissen, diese Lebensweisheit des Christseins, die immer mit Gott verbunden ist, mit der Beziehung zu Gott, mit der unglaublichen Vielfalt, eine Beziehung zu Gott zu erschließen, durch Rituale, durch Gottesdienste, durch Gebäude, durch Texte, durch Rollen, durch Lieder, durch neue Formen des Gesprächs und was wir da alles haben, dass das eben jetzt auch mit der Duftdimension verbunden wird. Weil die Duftdimension ist sozusagen vom Weihrauch, im katholischen Bereich dominiert da der Weihrauch. Und das kann man vielfältiger machen. Da kann man was dazulegen und den Menschen mehr anbieten für ihre religiöse Selbstbestimmung, sozusagen auch über andere Düfte auf die Geheimnisse des Kirchenjahres zum Beispiel zu kommen. Und das Zweite ist, ich habe von Dienstleistung gesprochen, von Eingehen auch auf Selbstbestimmungswünsche der Menschen. Das ist dann einfach auch eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität in Kirchen. Um das mal etwas technischer zu sagen, aber jeder, der sich gerne aufhält und sagt, ich möchte auch einen vorbereiteten Raum antreffen als Kunde oder als Kundin oder als Bürger, als Bürgerin, der wird das auch in Kirchen zu schätzen wissen.
Das war Matthias Sellmann, katholischer Pastoraltheologe an der Universität Bochum. Das gesamte Gespräch, von dem Sie hier einen Ausschnitt hörten, sendet HR2 Kultur heute und zwar um 11.30 Uhr in der Reihe Camino. Dort finden Sie auch das gesamte Gespräch als Podcast auf den Seiten von HR2, dort unter Camino. Und empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religion in den Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage. Das Abonnement geht so: Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion und können dort unseren Newsletter bestellen. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.